Das Geheimnis. Das Geheimnis, das Geheimnis, jubelten wir und machten es uns auf kleinen Schemeln zu Tante Margrets Füßen bequem. Wir saßen in der Abenddämmerung draußen vor der Glastür. Die Luft war vom Duft der späten Rosen durchtränkt und Fledermäuse flatterten unermüdlich an uns vorbei. Während meine Tante sprach, beugte sie sich vor und wir krochen näher und näher, bis unsere Köpfe ihre Knie berührten. »Also gut«, sagte sie, »bevor wir aber Geheimnisse auskramen, möchte ich wissen, was ihr vor ein paar Wochen um 1 Uhr nachts im Obstgarten zu suchen hattet.« Wir fuhren beide zusammen und das Blut schoss uns in die Wangen. Das hatten wir dann doch nicht erwartet. Seltsamerweise klang die Frage aber gar nicht besonders ärgerlich. Im Gegenteil, ein leichtes Beben in Tante Margrets Stimme verriet, dass sie sich wahrscheinlich Gewalt antun musste, um nicht zu lachen. Nach einer sehr unbehaglichen Sekunde des Schweigens gab Philipp ziemlich unsicher zur Antwort: »Wir konnten an jenem Abend nicht einschlafen und wir wollten gern die Sterne von nahem sehen. Da zogen wir etwas an und gingen auf den Gipfel des Hügels hinauf. Und dann...« »Wie, ihr seid bis auf den Nordhügel hinaufgegangen, ganz allein, in der Nacht?« unterbrach ihn Tante Margret entsetzt. »Du hast es uns nie ausdrücklich verboten«, fiel ich ihr rasch ins Wort. »Ruth«, sagte meine Tante ernst, »es gibt sehr viele Dinge, die ich nie ausdrücklich verboten habe, aber im Grunde deines Herzens weißt du ganz genau, dass ihr sie nicht tun dürft. Du brauchst deshalb keine faulen Ausreden zu bringen. Bevor wir nun weiterreden, müsst ihr mir versprechen, dass ihr nie mehr des Nachts allein ausgehen werdet, solange ihr bei mir wohnt.« Wir versprachen es beide hoch und heilig. »Nun gut«, fuhr meine Tante fort, »wenn ihr das begriffen habt, wollen wir nichts mehr darüber sagen. Jetzt wundert es euch vielleicht, wie ich euch auf die Spur gekommen bin.« Wir glaubten, es erraten zu können, schwiegen aber. »Ihr wart gestern kaum aus dem Haus, da kam Terrys Mutter zu mir auf Besuch. Sie hatte mir eine lange Geschichte zu erzählen. Vor einigen Wochen war sie beinahe verzweifelt, weil sie nicht wusste, wie sie ihrem Jungen eine Wolldecke anschaffen sollte. Als sie dann unsere großen roten Äpfel sah, reifte der Entschluss in ihr, nachts herzukommen und sich selbst zu bedienen. Sie hat es einige Male getan. Damit euer Onkel nichts merken sollte, nahm sie jeweils ein paar Pfund von jedem Baum. Sie verkaufte die Äpfel an Gemüsehändler in ihrer Umgebung und verdiente damit eine hübsche kleine Summe. Dann kam die Nacht, in der sie euch im Garten antraf.« Wir warfen einander schuldbewusste Blicke zu und fragten uns, ob Tante Margret wohl sehr ungehalten sei, weil wir ihr nichts gesagt hatten. Wir waren nicht sonderlich entzückt von diesem Geheimnis. »Ihr gabt ihr das Versprechen, nichts zu sagen«, fuhr meine Tante fort. »Das war nicht sehr vernünftig. Dann hättet ihr mir's eher gesagt, so hätte ich auch eher helfen können. Doch ich weiß, ihr habt es gut gemeint. Und dann hat mir Terrys Mutter erzählt, wie ihr zu ihr gekommen seid und ihr all euer Erspartes gebracht habt, und du, Ruth, hast ihr dein Bildchen gegeben.« Ich errötete wieder, denn ich war immer scheu, wenn es um mein Bild ging. »Du hast dich«, sagte sie, »neben sie gesetzt und ihr die Geschichte vom verlorenen Schaf aus der Bibel vorgelesen und ihr vom guten Hirten erzählt, der sie finden und erretten wolle. Du scheinst dein Bild sehr gut erklärt zu haben, Ruth.« Denn sie nahm es heim und hing es an die Wand. Und seither hat sie immer gewünscht, sie könnte dem Schaf auf dem Bild gleichen. Aber sie fühlte, dass sie Gottes Vergebung nicht erwarten dürfe, solange sie mir nicht den Erlös der gestohlenen Äpfel gebracht habe, und darum ist sie gestern gekommen.« Lange blieb es ganz still zwischen uns. Der Mond stieg hinter den schwarzen Föhren auf, und der Garten war erfüllt von kleinen flüsternden Windstößen und allerlei geheimnisvollem Rascheln. Wir saßen regungslos, wandten den Blick nicht von Tante Margret und warteten auf die Fortsetzung. »So ist sie denn gekommen und hat mir das Geld gebracht, denn es war ihr, als rufe sie der gute Hirte, und sie könne keine Ruhe finden, bis sie ihm geantwortet habe. Daraufhin haben wir eine lange Unterredung gehabt, und sie hat mir alles erzählt über ihren Sohn, der in jener elenden Hütte zugrunde geht. Heute früh bin ich selbst hingegangen und habe mich von der Wahrheit ihrer Worte überzeugt. Sie kann den Jungen nicht allein lassen, um ihrer Arbeit nachzugehen. Sie will sich aber auch nicht von ihm trennen und ihn wieder ins Krankenhaus geben. Und so sind sie beide dem Verhungern so nahe, wie man es nur sein kann. Meine Tante starrte ins Dämmerlicht hinaus. Sie schien unsere Gegenwart gänzlich vergessen zu haben. Endlich fuhr sie fort. Und als sie gestern von mir weggegangen war, Philipp und Ruth, da glaube ich, hat der gute Hirte auch zu mir gesprochen. Ich habe viele Jahre lang nicht mehr oft an ihn gedacht, aber gestern Abend hat er mir manches gezeigt. Ich hing an Tante Margrets Lippen und war so nahe an sie herangerückt, dass sie den Arm um mich legte. Er hat mir so vieles gesagt, dass ich euch jetzt nicht alles erzählen kann, aber zwei Dinge sollt ihr wissen. Er hat mir eine Summe Geld gezeigt, die nutzlos auf der Sparkasse liegt, und ein unbewohntes Zimmer, in dem Möbel mit Überzügen bedeckt sind. Dieses Zimmer hat ein großes Fenster, durch das jeden Morgen die Sonne hell und warm hereinscheint. Es hat auch eine prächtige Aussicht auf die Ebene, und die Buche steht so nahe davor, dass man sich beinahe im Freien fühlt. Es verschlug mir fast den Atem. »Das schöne Gastzimmer«, lispelte ich. Meine Tante nickte. »Jawohl«, sagte sie. »Unser bestes Zimmer hat lang genug leer gestanden. Von nun an wird es nicht mehr so sein, denn wir stellen es dem guten Hirten zur Verfügung. Übermorgen kommen Terry und seine Mutter eine Zeit lang zu uns. Terrys Mutter wird mir im Hause helfen, und Terry selbst wird im Gästezimmer beim Fenster liegen und ein wenig Farbe auf seine Wangen bekommen. Es soll sein eigenes Zimmer sein, und ihr dürft ihm helfen, es morgens für ihn herzurichten. Wollt ihr?« Und ob wir es wollten, wir waren beide so glücklich, dass wir kein Wort herausbrachten. Aber ich glaube, die Freude stand uns im Gesicht geschrieben und Tante Margret schien es zu sehen, denn sie lachte leise. Philipps Augen funkelten vor Glück. Wir saßen und plauderten, bis der Mond hinter den Föhren hervorkam und der letzte Lichtschimmer im Westen verlöscht war. Da erschien Onkel Peter im Türrahmen und wir warfen uns auf ihn. »Weißt du es schon?« jubelten wir. »Weißt du es schon?« »Natürlich weiß er es«, lachte Tante Margret. »Meint ihr, ich könne unser Haus in ein Krankenhaus umwandeln, ohne ihn vorher zu fragen?« Daraufhin wurden wir ins Bett geschickt, mit der Erlaubnis, uns nicht zu waschen, bloß Gesicht und Hände, weil es so spät war. Wahrhaftig ein vollkommener Abschluss eines vollkommenen Tages. Der folgende Tag war damit ausgefüllt, Terrys Zimmer herzurichten. Wir machten es eigenhändig gründlich rein und bezogen die Betten, eins in der Ecke für Terrys Mutter und eins am Fenster für Terry. Wir suchten unsere schönsten Bücher und Spielsachen zusammen und stellten sie so auf, dass Terry sie vom Bett aus sehen konnte. An die Wände hingen wir unsere farbenfreudigsten Bilder. Wir pflückten die rotesten Äpfel und reifsten Birnen und legten sie in eine Schale neben sein Bett. Als wir mit allem fertig waren, schauten wir nochmals prüfend und fanden, schöner könnte es gar nicht sein. Am Morgen des großen Tages erwachte ich sehr früh. Mein erster Gedanke war, Terrys Zimmer ist bereit und wartet auf ihn. Und da überfiel mich plötzlich die Lust, ganz allein hinunterzugehen und es mir nochmals anzusehen, jetzt beim Sonnenaufgang. So würde ich mir nachher immer vorstellen können, was Terry als erstes sah, wenn er aufwachte. Ich schlüpfte aus dem Bett und schlich die Treppen hinunter ins Gastzimmer, das so herrlich sauber nach Seife und Bohnenwachs roch. Es war bereits voller Licht. Ich lief zum Bett, wickelte mich in die Steppdecke ein und stützte die Ellbogen auf den Fenstersims, um hinauszuschauen. Unmittelbar vor mir zitterten die Buchenblätter im Morgenwind. Sie schienen beinahe durchsichtig vor lauter Licht. Der Himmel dahinter stand wie in Glut getaucht, so stark loderte die Farbenpracht. Rosenrote Wolkenflöckchen segelten wie Koralleninseln auf einem goldenen Meer umher. Und die Ebene war in einem silbrigen Dunst gehüllt. Nie zuvor hatte ich solch einen herrlichen Sonnenaufgang gesehen, und beim Gedanken an Terry, der fortan beim Erwachen anstelle der düsteren Wände seiner Hütte solch ein Schauspiel vor Augen haben sollte, wurde ich von meinen Gefühlen überwältigt. Ich legte den Kopf auf meine Arme, und die Tränen rannen mir über die Wangen und sickerten zwischen meinen Fingern hindurch. »Wie eigenartig«, dachte ich. »All das ist so schön, dass es weh tut. Wenn ich allzu glücklich bin, fühlt es sich beinahe wie Traurigkeit an. Bald aber strich ich die Steppdecke glatt und kroch in mein eigenes Bett zurück, weil ich mein Taschentuch unter dem Kopfkissen gelassen hatte und es nun dringend benötigte. Kaum berührte ich das Kissen mit dem Kopf, da fiel ich in einen tiefen Schlaf, von dem ich erst eine Stunde später in sehr gehobener Stimmung erwachte. Der schöne, traurige Sonnenaufgang kam mir nur noch wie ein Traum vor, der mitsamt der Nacht verflogen war.